Moin Moin und herzlich willkommen zum Praxisprofi-Talk. In der heutigen Episode geht es um eine stille Revolution der Zahnheilkunde, um die Dentosophie. Mein Podcast-Gast, die Dentosophin Julia Steinhage, hat einen Satz gesagt, der mich nicht mehr loslässt. Einen Satz, der alles verändert, wenn wir ihn wirklich begreifen. Er lautet: Die Form folgt der Funktion. Spüre einmal, welche Kraft in diesen vier Worten liegt. Es ist nicht der Druck, der die Form erzwingt. Es ist die sanfte, beständige Funktion, die den Weg weist. Die Art, wie wir atmen, schlucken, wie unsere Zunge ruht. All das schreibt die Geschichte, die sich in unserem Kiefer, in unserem Gesicht, in unserer gesamten Haltung abbildet. Seid gespannt, was das für uns und unsere Gesundheit und gerade auch für die Gesundheit unserer Patienten bedeutet. Seid gespannt auf eine Perspektive, die nicht korrigiert, sondern einlädt, die nicht schiebt, sondern Raum gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, liebe Julia. Vielen Dank, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist zum Thema Dentosophie. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, stell dich doch unseren Hörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie ist die Leidenschaft für dieses Thema entstanden?
Ja, hallo erstmal, liebe Tanja. Danke für die Einladung, dass ich heute bei dir sein darf. Schwierige Frage gleich zuallererst. Wer bin ich und was mache ich? Ich bin Julia Steinhage, Zahnärztin und Dentosophin. Vielleicht fange ich mal so an, die Frage, was macht einen Menschen wirklich gesund? Was hält einen Menschen gesund? Was bewirkt am Ende wirklich echte Heilung? Diese Fragen begleiten mich eigentlich schon sehr, sehr lange, seit der Kindheit, würde ich sagen. Während des Zahnmedizinstudiums habe ich es eigentlich auch schon immer vermisst, dass der Mensch selten bis eigentlich gar nicht irgendwie so in seiner Ganzheit betrachtet wird und eher immer so sehr isoliert auf die einzelnen Symptome geschaut wird, obwohl der Körper ja ein Gesamtorganismus ist, der in dem einfach alles in Wechselwirkung miteinander steht. Und dann bin ich in meine Assistenzzeit gestartet nach dem Examen. Dann hat man ja wirklich auch mal ein paar mehr Patientenbehandlungen als dann so in der Klinik im Studium. Man macht die ersten Erfahrungen da ging dann so ein bisschen die Fragerei auch weiter. Und ich dachte mir immer manchmal auch bei manchen Patienten, warum kriegen die jetzt immer mehr wieder Karies? Warum haben manche Menschen an sich eh eine höhere Kariesaktivität als andere? Oder die Füllungen müssen alle 2 Jahre ausgetauscht werden? Das kann doch nicht irgendwie immer nur am schlechten Putzen oder der falschen Ernährung liegen und war da immer schon so sehr ursachenorientiert, sage ich mal, oder zum Beispiel auch bei Schienen, den klassischen Aufbeschienen. Warum knirschen die manche in so einer extremen Zeit runter immer wieder, obwohl vielleicht auch parallel physiotherapeutisch schon unterstützt wird? Da muss doch irgendwie noch mehr dahinter stecken und immer nur quasi reparieren. Kann es doch am Ende dann auch nicht sein. Und so dieser Wunsch nach irgendwie mal wirklicher Unterstützung, Heilung, Genesung, der ist irgendwie so in mir drin.
Warst du in deiner Assistenzzeit in einer klassischen Praxis?
Eine ganz klassische kassenzahnärztliche Praxis, genau. Und was dann auch noch so dazu kam, also diese ganze Assistenzzeit war schon herausfordernd auf vielen verschiedenen Ebenen. Wenn man dann so ins Berufsleben startet, kommt man ja auch das erste Mal so als junge Zahnärztin mit diesen ganzen wirtschaftlichen Aspekten in Kontakt. Also das lernt man ja im Studium wirklich so gar nicht. Also meiner Meinung nach müsste da eigentlich auch mal zumindest irgendwie so ein kleiner Crashkurs, BWL oder was auch immer, so in die Richtung mal integriert werden. Einfach so auch, wie läuft das Abrechnungssystem, was muss eigentlich pro Stunde auch mal erwirtschaftet werden, damit sich so eine Praxis tragen kann, wie viel Zeit hat man dann für den Patienten, und da kamen schon wirklich relativ heftige Wertekonflikte so in mir auch hoch, als junge Naive, die dann dachte, jetzt kann ich irgendwie starten, mein Zahnärzte-Dasein leben, dann merkt man, okay, es ist nicht die Zeit da, die man irgendwie gerne hätte. Und ja, musste dann wirklich feststellen, dass so die Vorstellung von meinem Zahnärzte-Dasein, das quasi sich auf den Patienten einlassen, ihm zuhören, ihn einfach mal wirklich im Ganzen auch kennenlernen, damit man einschätzen kann, was ist am Ende wirklich individuell jeweils die beste Therapie, dass ich das nicht ausleben konnte und eher immer nur schnell, schnell, schnell. Und ja, das war irgendwie wirklich, also ich diese Assistenzzeit, die beiden Jahre, die waren dann vorbei und ich war ziemlich erschlagen und hatte mir das ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt. Und ja, dachte dann, okay, ich bin gerade irgendwie, also so will ich es nicht mehr weiter ausüben, meinen Beruf. Da muss irgendwie eine andere Lösung her. Und dann bin ich, oder habe ich mir wirklich mal eine kleine Auszeit genommen und habe für mich überlegt, okay, also es muss ein anderer Weg her. Ich wollte den Beruf jetzt nicht an den Nagel hängen, weil ich schon dafür brenne, aber es muss irgendwie einen Weg geben, der es mir ermöglicht, meine Vorstellung vom Zahnärzte-Dasein, dass ich den quasi so ausüben kann, also ursachenbezogen, ganzheitlich und vor allem einfach ohne Zeitdruck. Und ja, und wie es dann das Schicksal so will, bin ich dann auf die Dentosophie gestoßen in dieser Auszeit bei meinen Recherchen. Und ja, darum soll es ja heute gehen.
War jetzt nur. Welche Recherchen hast du da betrieben? Du hättest ja auch Heilpraktiker oder CMD oder es gibt ja viele Aspekte in oder in einer reinen Privatpraxis, die dann zwar auch den Wirtschaftsgedanken, also jede Praxis trägt ja den Wirtschaftsgedanken, deshalb hat man ja immer auch einen gewissen finanziellen Druck. Warum bist du bei deiner Recherche ausgerechnet auf Dentosophie gekommen? Du hast ja gesagt, seit deiner Kindheit beschäftigt dich das schon. Magst du darüber erzählen, was in deiner Kindheit war, dass dich das bewegt hat oder ist das zu privat?
Nee, zu privat nicht. Also es gab jetzt gar nicht irgendwie einen speziellen Auslöser oder so, oder dass ich damit irgendwie früh konfrontiert wurde in der Familie. Es ist wirklich, also ich habe mir die Frage auch selbst schon mal gestellt, aber es ist wirklich spannend. Es ist irgendwie in mir, also ich bin als Kind durchs Leben gegangen und wenn ich irgendjemanden gesehen habe, dem es irgendwie nicht gut ging. Ich habe irgendwie immer gleich überlegt, ja, irgendwie, wie könnte man dem helfen? Was geht wohl in ihm vor? Oder in der Familie, wenn ich habe zwei kleinere Geschwister, also es ist echt lustig. Es kommt irgendwie oder kam da immer so aus mir raus, wenn dann eine Schramme war vom Spielen. Ich bin dann da irgendwie in meinen Tunnel gegangen und habe mir kreativ irgendwie, ohne da ja irgendwas zu wissen in dem Sinne, als, weiß ich nicht, 7-8-Jährige, war ich dann da irgendwie in meiner Ärzteschiene in Anführungsstrichen und habe dann, keine Ahnung, kreativ mit Blättern und was weiß ich, irgendwelche Wunden abgelegt. Also irgendwie begleitet mich das und ja, und so dieser Aspekt, dann, wenn es jemandem nicht gut geht, wirklich die oberste Priorität da zu sein, ihn verstehen zu wollen, die Hand auflegen, das sind halt so Aspekte, die meiner Meinung nach in der klassischen Schulmedizin einfach nicht mehr so wirklich oder ja, bis gar nicht Platz finden, die aber ein wichtiger Beitrag sind, ne, dass es einem Menschen dann wirklich oder dass Heilung passieren kann, die letztendlich ja aus jedem dann am Ende selber herausgeht, ne?
Das verstehe ich auch sehr gut. Ich habe ja auch ich arbeite hauptsächlich in der Prophylaxe am Patienten, aber trotzdem verfolge ich auch den ganzheitlichen Ansatz. Na, und fahre nicht stur eine Schiene, sondern ich habe auch viele Kurse in Hämopathie, in Kinesiologie, Bachblütentherapie, also Heilpraktiker-Sachen. Da habe ich auch viele Ansätze, wo ich auch den Patienten unterstützen kann, wenn er das dann möchte. Und deshalb verstehe ich das sehr gut. Und wie bist du denn in die Dentosophie-Praxis gekommen?
also die Dentosophie vielleicht zuallererst, die gibt es zumindest in Deutschland noch gar nicht lang. Das heißt, da war jetzt nicht irgendwie eine Dentosophie-Praxis, auf die ich gestoßen bin und dann dachte, ach, das ist cool, da will ich irgendwie mit einsteigen. Sondern, also ursprünglich kommt das, glaube ich, irgendwie aus den 70ern, 80ern aus Frankreich, Spanien. Also da wird das schon länger praktiziert. Und eine deutsche Zahnärztin, die hat vor ein paar Jahren, ich glaube sogar erst 2000, 21, 22 hat sie dann mitgestartet. Die hat lange in Spanien gelebt und in einer Zahnarztpraxis praktiziert, wo die Dentosophie auch Teil war. Das war an sich wie so ein interdisziplinäres Netzwerk an verschiedenen Ärzten, Therapeuten. Und die ist dann zurück nach Deutschland gekommen und hat dann gemerkt, das gibt's ja so gar nicht, das wird ja gar nicht praktiziert, warum das denn nicht? Das muss sich ändern und hat dann eine Ausbildung für deutsche Zahnärzte ins Leben gerufen, quasi oder selbst gegründet. Und genau, ich glaube, ich war irgendwie im zweiten Ausbildungszyklus. Also ich habe dann die Ausbildung zur Dentosophie gemacht und das dann in der Zahnarztpraxis quasi mit integriert erstmal und das so ein bisschen aufgebaut. Und genau, inzwischen bin ich ja darauf spezialisiert, also ich mache das nur noch, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal darauf zurück. Genau, und ja, was ist die Dentosophie? Da kann man jetzt theoretisch sehr weit ausholen, aber vielleicht grob ausgedrückt, es ist eine ganzheitliche Behandlungsmethode, in der der Mensch ja in seiner Ganzheit betrachtet wird. Und im Vordergrund stehen die drei Grundfunktionen des Mittelgesichts, also Atmen, Schlucken, Kauen. Das wird wie so ein Dreiklang quasi sich vorgestellt. Und das ist in der Therapie immer im Vordergrund, die Basis. Und wir schauen uns quasi am Anfang auch an, wie laufen diese Funktionen bei jedem Patienten ab, der zu uns kommt, weil das Spannende ist, das klingt jetzt vielleicht so banal, ja, irgendwie, aber wir atmen, schlucken, kauen doch den ganzen Tag, ohne drüber nachzudenken, was soll man da jetzt irgendwie bewirken, machen. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn diese Funktionen physiologisch richtig ablaufen, unterstützen sie uns und quasi, ja, halten uns da lebendig und gesund, vor allem auch auf die Kinder bezogen. Das sind auch so die der Hauptpatientenpool, sage ich mal, der zu uns kommt, was die ganze Entwicklung für das Wachstum, das Kieferwachstum angeht, dass wir da quasi diese Funktion mit ins Boot holen und schauen, dass die physiologisch richtig ablaufen, damit das Kieferwachstum unterstützt wird. Und genau, oder halt andersrum ausgedrückt, wenn diese Funktionen physiologisch nicht richtig ablaufen, wie sie uns wirklich schaden können und sich dann Dysfunktionen aller Art in der Verzahnung, im Schluckmuster, generell im ganzen Kopf-Hals-Nackenbereich, was da auch Verspannungen angeht, was das auf lange Sicht dann auch wirklich an negativen Folgen haben kann. Und ja, ist immer so ein schöner Spruch, der mich irgendwie schon länger begleitet, wo man sich mal ganz gut vorstellen kann. Die Form folgt der Funktion quasi. Und man sieht dann immer, wenn jetzt ein Patient zu einem kommt und eigentlich man schaut ihn nur einmal an und schaut natürlich auch in die Mundhöhle und man kann immer schon ganz, ganz viel erkennen, was macht die Zunge, wie ist der Atem, wie kaut er einseitig oder beidseits. Ja, das spiegelt sich quasi dann anatomisch und körperlich wieder. Und das ist ja sehr, 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 sehr spannend.
Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir noch mal auf die Patienten kommen. Wie bist du denn in deine Praxis? Hast du während, als du die Ausbildung gemacht hast zur Dentosophie, warst du schon in der Praxis, in der du heute bist?
Nee, also ich habe die Ausbildung gemacht, da war ich in meiner Auszeit, also quasi nach Abschluss der Assistenzzeit. Das waren ein paar Monate, die ich mir da, wie gesagt, dann freigenommen habe, um Gedanken und so weiter zu sortieren und da auch meinen Weg zu finden. Und in der Zeit habe ich die Ausbildung gemacht und das war dann auch ein sehr, sehr lustiger Zufall. Ein Teil war online, ein Teil war präsent und der präsente Part der Ausbildung, der war in Süddeutschland. Und da habe ich aber eine Kieler Zahnärztin kennengelernt, die eine eigene Praxis in Kiel hat. Und dann meinte sie, du, Julia, willst du nicht bei mir mit einsteigen? Dann können wir das doch zusammen aufbauen. Und ja, dann bin ich mit Ende der Ausbildung gleich auch mit einem neuen Job dann oder neuen Stelle als Zahnärztin dann wieder gestartet. Genau, das war ein ganz, ganz witziger Zufall.
Ich glaube auch, dass solche Auszeiten dafür da sind. Ich sage immer, wo eine Tür zugeht, geht auch eine neue Tür auf. Und es hat sich in meinem Leben bisher immer bewahrheitet.
Mhm. Na, es macht einen super Angst, aber in dieses Nichts quasi mal zu gehen, weil man denkt, was ist, wenn nichts passiert oder wenn ich nicht irgendwie die Lösung finde oder die Erkenntnis habe. Aber ja, es ist super wertvoll.
Ja. Ich weiß ja, dass ihr eine Privatpraxis in Kiel-Molfsee habt. Molfsee, ne? Genau. Und als du in die Praxis eingestiegen bist, was sind das denn für Patienten, die zu euch kommen? Sind das Patienten, die schon Beschwerden haben und quasi von Arzt zu Arzt schon gelaufen sind und austherapiert sind und die nach dem letzten Strohhalm greifen? Habt ihr auch ganz, in Anführungsstrichen, normale Patienten, die nur zur Untersuchung kommen und für Prophylaxe und für allgemeine Behandlung? Und wo das denn so das Beiwerk ist? Wie ist das so bei euch?
Ziemlich breit gefächert, würde ich sagen. Also man kann zuallererst so ein bisschen die Kinder und die Erwachsenen mal unterscheiden, weil die quasi, die beiden Patientengruppen natürlich auch mit verschiedenen Anliegen dann zu uns kommen. Bei den Kindern ist es so, dass es schon eher präventiv natürlich ist, was Kieferwachstum oder die Anregung des Kieferwachstums angeht. Auch viele, die entweder eine Alternative zur klassischen Kieferorthopädie suchen, weil die Eltern zum Beispiel auch selber festgestellt haben damals, das war für mich eine Tortur. Am Ende hat sich es irgendwie nicht so wirklich ausgezahlt. Es hat sich wieder zurückgestellt. Jetzt habe ich Kiefergelenksprobleme, was auch immer. Also sie haben meistens dann die Eltern private Erfahrungen gemacht und wollen da irgendwie neue Wege gehen oder das, sage ich mal, ganzheitlicher, natürlicher angehen. Trotzdem ist natürlich so, auch abhängig vom Alter der Kinder, dass sie dann häufig schon auch mit gewissen Beschwerdebildern zu uns kommen. Selbst 5-6-Jährige, die schon pressen, knirschen oder die Nase ist immer dicht, der Mund steht immer offen, sie schnarchen. Also da kommen auch schon die ersten chronischen Symptomatiken so dann zum Vorschein, wenn wir dann so ein bisschen mal nachfragen und tiefer eintauchen. Und genau, und bei den Erwachsenen ist es so, dass da schon die meisten wirklich mit chronischen Verspannungszuständen kommen, jeglicher Art. Also diese klassischen Beispiele, alle CMD-Geschichten, Schnarchen, auch Pressen, Knirschen natürlich zusammen im Zusammenhang mit der CMD. Generell einfach Schmerzen im ganzen Kopf, Hals, Nackenbereich und die dann natürlich auch schon häufig eine lange Leidensgeschichte haben, schon sehr, sehr viel versucht haben. Von der klassischen Aufbissschiene beim Zahnarzt bis hin zu allen manuellen Therapien und die dann irgendwie merken, da muss irgendwie, bisher ist der Schalter nicht umgeschaltet worden und ich will da jetzt irgendwie in die Eigenverantwortung gehen und da versuchen, das wirklich nachhaltig mal, ja, das ist ja quasi wirklich wie so ein myofunktionelles Training, was wir dann mit den Patienten starten, wo dann auch neuromuskulär wirklich, weil wir relativ lange begleiten. Also das ist bei den Erwachsenen, machen wir das immer mindestens ein halbes Jahr, bei den Kindern sogar mindestens ein ganzes Jahr, damit auch wirklich neuromuskulär da Umschulungen quasi stattfinden. Und genau, also das sind so die Menschen, die da zu uns kommen.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche, dass ihr über die Zähne hinaus auch euch was anguckt. Ihr macht Kiefergelenk, Zunge, Lippen.
Genau, also Lippenschluss, die Zungenpositionierung am Gaumen, also da soll sie hin. Mit der Zunge oder der Zungenlage am Gaumen ist dann auch das Zungenband noch ein wichtiges Thema, vor allem auch bei den Kindern. Das, zumindest in unserer Blase, ist es auch so ein Hype, sage ich mal, dass da jetzt sehr, sehr viel drauf geachtet wird, was auch super wichtig und richtig ist. Aber es kommen inzwischen auch schon manche Eltern wirklich nur deswegen zu uns, weil sie davon gehört haben und man muss doch darauf achten. Das ist aber auch wirklich eine spannende Thematik, wenn man sich vorstellt, die Zunge ist durch ein verstärktes Zungenbändchen wirklich am Mundboden wie festgefahren und hat halt nicht die Mobilität, ne, an den Gaumen zu kommen oder wenn dann nur mit sehr viel Kraftaufwand und Kompensation der Mundbodenmuskulatur, da herrscht häufig ein großes Spannungsfeld, dann häufig auch kommt das Pressen, Knirschen, wenn die Zunge da quasi ja diese Spannung aufrecht erhält und man nicht diese vertikale Höhe erreichen kann. Also das gucken wir uns auch mal mit an, was dann auch manchmal interdisziplinär dann mit angegangen werden muss. Genau, dann schauen wir natürlich mit dem Lippenschluss auf die Nasenatmung, die etabliert werden soll und gestärkt werden soll. Und genau, dass die Mundatmung, wenn sie vorhanden ist, wirklich quasi umtrainiert wird in eine kompetente Nasenatmung. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht, wenn beispielsweise ein Erwachsener seit 10, 20, 30 Jahren gewohnheitsmäßig durch den Mund atmet, die Nase ist chronisch dicht, die Nasennebenhöhlen verblockt. Wie soll der auf einmal, da kann man nicht sagen, ja, Mund zu, Nase auf und los geht's. Da muss man wirklich manchmal in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten, und wenn es am Anfang 10 Atemzüge durch die Nase sind, da wirklich wieder dieses Form folgt der Funktion, die Funktion erstmal wieder herstellen, die Nasennebenhöhlen beleben. Das ist ja häufig auch einfach, ja, wirklich komplett einfach geblockt. Und genau, und das ist natürlich dann auch spannend mit dem Thema Mundatmen. Das ist eh ein Riesenthema, aber auch wieder, wie stritt dann ein Mensch einem gegenüber, der seit langer, langer Zeit durch den Mund atmet. Da ist natürlich dann auch so, Mund klappt, also Unterkiefer klappt runter, die Zunge schafft es dann nicht am Gaumen zu bleiben, die rutscht auch mit in den, quasi auf Unterkieferebene, Mundbodenebene. Der Unterkiefer fällt dann auch ein bisschen zurück, die Nase wird dann prominenter, also vom Profil aus gesehen erkennt man die dann meistens auch schon sehr gut, dann häufig Augenringe, müder Blick einfach, weil natürlich auch der Schlaf dann nicht erholsam ist, die Sauerstoffversorgung ist reduziert. Also das ist ganz, ganz weitreichend, was sich da dann alles einstellt mit der Zeit. Genau, also Zungenlage, Lippenschluss, Nasenatmung und genau, und vielleicht auf die Zunge bezogen, die ist ja auch am Schluckakt beteiligt. Wir schlucken 2000 Mal im Schnitt pro Tag, das ist schon eine enorme Menge, und auf die Kinder jetzt bezogen und das Kieferwachstum ist das sehr spannend, die ist eigentlich so mit der Kiefermuskulatur zusammen so der Gamechanger, sage ich mal, und der Impulsgeber, ne, für das Kieferwachstum. Und ja, bei jedem Schlucken wird im Idealfall ein Impuls ausgelöst entlang der Sutur am Gaumen und bewirkt quasi, dass der Kiefer wohl ausgeformt wird, damit am Ende dann alle Zähne ihren Platz auch finden. Und wenn die Zunge dort nie oben ist, dann kann man sich vorstellen, bleibt das alles sehr, sehr schmal, und wir haben eher dann schmale, hohe Gaumen, wo die Zunge auch irgendwann gar keinen Platz mehr findet. Und da muss man dann ja besonders viel trainieren.
Ich habe noch mal eine Frage zur Mundatmung. Ich habe ja, dadurch, dass ich in der Prophylaxe arbeite, habe ich ja auch viele Patienten, kenne ich viele Patienten, die Mundatmung haben, was natürlich A, Plaque begünstigt, weil trockene Mundschleimhäute, gerade auch bei den älteren Patienten, die dann auch noch vielleicht multimorbide sind, viele Medikamente nehmen, wo die Schleimhaut extrem ausgetrocknet ist. Wie gewöhnt man einem Erwachsenen Mundatmung ab? Das interessiert mich jetzt mal. Also es muss ja irgendwas geben. Also wenn ich zum Patienten sage, ja, mach 3-mal am Tag oder 5-mal am Tag 10 Atemzüge durch die Nase, ich kann das ja gar nicht kontrollieren. Sobald ich ihn aus der Praxis entlasse, ist der ja aus den Augen, aus dem Sinn. Und mir geht es ja in der Zahnreinigung eben ähnlich. Ich sage zum Patienten, was das Optimale wäre, um seine Zähne zu pflegen. Und der hält das vielleicht die ersten paar Tage durch und dann fällt er wieder in alte Gewohnheiten. Das ist ja auch eine Gewohnheit, die man umtrainieren muss. Wie gehst du das aktiv an?
Ja, es ist wirklich, also Gewohnheiten sind sehr, sehr stark natürlich verankert, und es gehört natürlich sehr viel Disziplin auch dazu. Also auch bei uns, es ist an sich, wir klären auch am Anfang immer auf, dass wir begleiten, wir sind da, wir kontrollieren, ob alles seine richtigen Bahnen nimmt, aber an sich ist es eine Autotherapie und der Patient muss Einsatz zeigen. Ob es am Ende mit Hilfsmitteln wie Post-its und Erinnerungen irgendwie Wecker stellen, was auch immer ist. Was uns jetzt in der Dentosophie dann sehr, sehr viel hilft und unterstützt, ist unser Trainingsgerät quasi, was wir den Patienten dann mitgeben, der sogenannte Balancer, manche nennen das auch Aktivator. Und der hilft quasi vor allem jetzt auch, was das Thema Mundatmung angeht, in den Phasen anfangs auch weiter, wo wir dann wieder das in Vergessenheit, ne, das Gerät in Vergessenheit, der Mund geht gewohnheitsgemäß wieder auf. Es reicht ja auch schon wie bei so einer Kaffeepackung, so eine Vakuumierte, wenn es ein Mikromillimeter irgendwie ist. Ja. Und dieses Trainingsgerät, das sieht so aus, ja, wie so ein Sportmundschutz, kann man sich das von der Form so ein bisschen hervorstellen. Das ist elastisch und mit einer gewissen Rückstellkraft. Und das setzt man ein und da finden dann quasi Ober- und Unterkiefer zueinander. Das ist jetzt nicht starr wie eine Schiene, die eingeklickt wird auf die Zähne. Also man hat schon so ein bisschen Beweglichkeit. Man ist jetzt nicht geschient. Bei uns auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man, einfach der Unterkiefer auch in dem Sinne mobil bleibt und auch vor allem die Zähne jetzt nicht komplett fixiert werden. Und außen gibt es dann wie so eine Außenwand, die zwischen den Lippen und den Zähnen dann zum Liegen kommt. Und die bewirkt oder hilft quasi, wenn die Lippen aufgehen, auch in der Nacht zum Beispiel, weil da können wir uns ja jetzt auch nicht steuern und sagen, ach, jetzt gehen die Lippen wieder auf. ich schließe mal, dass die uns hilft, wenn die Lippen aufgehen, dass trotzdem eine Nasenatmung weiter fortgeführt werden kann, weil diese Außenwand dann quasi die Mundhöhle abschirmt weiterhin. Mhm. Das hilft natürlich am Anfang enorm in diesen Zeiten, weil wir schaffen es jetzt ja nicht 24/7 bewusst bei dieser Thematik zu bleiben. Das ist ja unmöglich. Und genau, mit diesem Trainingsgerät werden zwar auch aktiv Übungen gemacht, wo man sich da auch dann bewusst drauf konzentriert, auch wirklich die Lippen aufeinander liegen zu lassen. Da muss man auch bei manchen, je nach Verzahnung und Profilbild, fällt ihnen das auch echt schwer am Anfang. Also ihr merkt nach 5 Minuten, es wird echt anstrengend, ich will meine Lippen wieder öffnen. Genau, da gibt es dann spezielle Übungen dazu. Und dann wird das eine Stunde am Tag getragen, wo dann die Patienten auch, wenn sie sich gut eingewöhnt haben, dann auch andere Dinge dabei machen können. Also da gehen bei manchen auch am Anfang die Lippen bestimmt ab und zu mal auf. Wir können das ja jetzt auch nicht kontrollieren dann bei denen zu Hause. Aber da hilft dann diese Außenwand natürlich auch anfangs. Und wenn das Tagsübertragen dann etabliert wurde und das ganz gut geht, dann werden sie nehmen sie den auch nachts dazu. Genau, und das ist natürlich die längste Tragezeit in der Nacht, ob es jetzt 6, 7, 8 Stunden sind. Und wenn da schon mal gegeben ist, dass, dass wirklich der Mund geschlossen bleibt, ist das schon mal ein riesen Benefit. Ne? Und genau. Und ja, dann geht das, begleiten wir da wirklich ein halbes Jahr und machen danach wie so eine Zwischenbilanz und schauen, wie ist der Stand.
Diese Übung kriegt er die bei euch beigebracht, der Patient, die man dazu machen muss? Okay. Und wenn ein Patient sagt, meine Nase ist so zu, ich kann überhaupt nicht durch die Nase Luft holen, arbeitet ihr mit HNO und so weiter zusammen?
Ja, oder also
wie funktioniert das?
Genau, also das ist für uns oder in meinen Augen auch so mein Wunsch für die Zukunft, dass einfach so dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten auch mehr wird. Und genau, also wir haben ganz, ganz viele Co-Therapeuten und andere Facharztrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, ob es der HNO-Arzt ist, die Logopäden sind, Physiotherapeuten, Osteopathen und so weiter. Genau, und klar, wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, also meine Nase ist aber schon, seit ich denken kann, dicht, oder viele waren ja auch schon beim HNO-Arzt und dann, weiß nicht, wurde eine schiefe Nasenscheidewand festgestellt oder Verengungen oder was auch immer. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, weswegen dann wirklich ein Mensch auch es einem schwerfällt, durch die Nase zu atmen. Also anatomische, sag ich mal, Abnormalitäten müssen natürlich abgeklärt werden und da unterstützend gearbeitet werden. Genau, aber an sich ist es auch da so, wenn jetzt eine Nase chronisch dicht ist, letztendlich, wenn man es wirklich, wirklich ursachenbezogen nachhaltig angehen möchte, braucht man Geduld und da hilft dann auch selten eine OP und wieder was wegschnippeln und frei machen, sondern die Nase, wieder dieses Form folgt der Funktion, was nicht benutzt wird, das verkümmert. Und wenn man seit 20, 30 Jahren der Nase keinen Luftzug spendiert, sage ich mal, dann ist das alles verkümmert, inklusive der Nasennebenhöhlen. Es ist dicht, es ist verblockt, es ist kein Lymphfluss, es wird kein Sekret abgesondert, da kann man auch dann nicht erwarten, dass nur wenn man jetzt einmal eine Woche ein bisschen Training macht, auf einmal alles wieder belebt und frei ist, das braucht dann natürlich echt Geduld. Und mit manchen fangen wir wirklich an, eine Minute lang das mal am Tag zu üben. Da geht jetzt noch nicht eine Stunde am Tag und die gehen dann ihr Tempo. Und genau. Ja.
Wir machen jetzt einen kleinen Cut. Ich habe noch sehr, sehr viele Fragen an dich und freue mich auf den zweiten Teil. Bis bald, Julia.
Ich sicher. Bis gleich.
Und damit geht die heutige Folge vom Praxisprofi-Talk zu Ende. Der zweite Teil über Dente Sophie mit Julia, der erscheint schon in der nächsten Woche und nicht erst in 14 Tagen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Moin Moin und herzlich willkommen im Praxisprofi-Talk.